ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Schönen guten Abend zusammen. Es geht um viel. Manche sagen sogar um alles. Wenn sich die Welt ab heute in Madrid trifft, um über das Klima und unsere Zukunft zu beraten. Ein Weltklimagipfel mit gigantischem Ausmaß. Normalerweise ersparen wir Ihnen ja gerne zu viele Zahlen in einer Moderation, aber diese hier muss man hören, um zu verstehen, wie groß angelegt die Beratungen in Madrid sind. Fast 2 Wochen lang dauert der Gipfel. Es kommen 29.000 Teilnehmer aus fast 200 Ländern. Das ist fast die ganze Welt. Und die muss Wege finden, wie es klimapolitisch weitergeht. Das Pariser Klimaabkommen ist in vielen Teilen immer noch nicht konkret umgesetzt. Die wichtige Detailarbeit fehlt. Wer muss was machen, damit der Temperaturanstieg unter 2 Grad bleibt, ist noch nicht beantwortet. Aber alle wissen, es geht um riesige Mengen CO2. Anstatt den Ausstoß des Treibhausgases zu senken, pusten wir aber immer mehr in die Luft.
Im vergangenen Jahr gelangten 55,3 Gigatonnen Treibhausgase in die Atmosphäre, ein neuer Rekord. Um den Ausstoß zu senken, haben die Staaten Maßnahmen angekündigt. Doch die reichen offenbar nicht aus. Laut einer UN-Studie wäre der Ausstoß im Jahr 2030 mit geschätzten 56 Gigatonnen sogar noch größer als heute. Das im Pariser Klimaabkommen verabredete Ziel, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter 2 Grad zu begrenzen, würde so verfehlt. Um das noch zu schaffen, dürften die Emissionen der Studie zufolge 2030 nur bei rund 41 Gigatonnen liegen. Für das ehrgeizigere 1,5-Grad-Ziel dürften es sogar nur 25 Gigatonnen sein.
Wie kommen wir dahin, ist die große Frage, die über der Weltklimakonferenz liegt. Wie schlimm es denn ist, fragt keiner mehr. Im Gegenteil, der Generalsekretär der Vereinten Nationen sprach in seiner Eröffnungsrede von einem Krieg gegen die Natur, mit der wir das Leben an sich gefährden. Andere nennen es World War Zero. Klar ist, von dieser Weltklimakonferenz erwarten viele Menschen Lösungen und Handlungen.
Die Perspektive ist denkbar düster. Die Delegierten der UN-Klimakonferenz in Madrid spüren, dass ihnen die Zeit davonläuft. Denn die letzten 5 Jahre waren die wärmsten, seit es Aufzeichnungen gibt. Und die Verschmutzung der Ozeane und der Meeresspiegel steigen stetig an. Der Appell von UN-Generalsekretär Guterres ist eindringlich. Die Menschheit muss endlich handeln. Wollen wir wirklich als die Generation erinnert werden, die ihren Kopf in den Sand gesteckt hat, die nichts getan hat, als der Planet brannte? Die aktuellen Klimadaten sind beunruhigend. Im vergangenen Jahr hat die Konzentration an Treibhausgasen einen neuen Höchststand erreicht. Wetterextreme wie Stürme und Überschwemmungen nehmen zu. Und Dürren treffen vor allem die ärmeren Länder. Sie machen den reichen Norden für den Klimawandel verantwortlich und fordern konkrete Hilfen. Der Blick richtet sich auch auf Europa. Und so macht die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit ihrem Besuch in Madrid klar, Klimapolitik habe für sie oberste Priorität. Damit Europa 2050 erster klimaneutraler Kontinent wird, sollen 1 Billion Euro investiert werden. Europas Green Deal wird Europas neue Beschäftigungsstrategie sein. Er wird Emissionen reduzieren und gleichzeitig Jobs schaffen. Am Ende dieser Woche soll es erneut eine Großdemonstration geben. Dazu wird auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg erwartet.
Der Druck ist groß, weil viele Menschen auch bei uns sagen, ich merke doch, dass sich was verändert. Vor allem an den Küsten wächst die Angst vor Sturmfluten. An der Ostsee zum Beispiel wurde die Hansestadt Wismar im Januar und Februar gleich 2-mal von schweren Sturmfluten getroffen. Dabei war auch das letzte Hochwasser noch gar nicht lange her, 2017. Dass dann dieses Jahr so schnell ein Doppelhochwasser folgte, hat viele Sturm- und Fluterprobte Wismaraner überrascht. Aber aktuelle Studien deuten darauf hin, dass das keine Ausnahme bleiben wird.
Jan Inniken hat sich seinen eigenen Hochwasserschutz gebaut, aus LKW-Teilen. Sandsäcke konnten das Wasser beim letzten Mal nicht abhalten. Diesmal soll sein Laden trocken bleiben.
Das ist so ziemlich die flachste Stelle in Wismar. Und hier kommt natürlich das Wasser dann natürlich auch als erstes an. In den letzten Jahren, ich habe das Gefühl, dass es auch schneller kommt.
Die neue Sturmflutsaison steht vor der Tür. Sandsäcke liegen schon bereit, hier an der frischen Grube am Hafen. Der Wasserlauf verbindet die Ostsee mit der Wismarer Altstadt. Denn bei Hochwasser wird es hier besonders kritisch, die Folge überschwemmte Straßen und Gebäude. Gerade der Hafenbereich ist einer Sturmflut relativ schutzlos ausgeliefert. Gleich zweimal war Wismar Anfang des Jahres betroffen. Nach dem Hochwasser ist in Wismar vor dem Hochwasser. Im Katastrophenfall werden Anwohner und Gewerbetreibende von der Stadt gewarnt. Die Feuerwehr verteilt Sandsäcke wie hier im Januar. Auch diese Kreuzung steht regelmäßig unter Wasser. Und mit ihr auch das Restaurant Seeperle. Die Sorge vor der nächsten Sturmflut ist groß.
Ich denke schon, dass die größer ist von Jahr zu Jahr. Die Beobachtungen sind ja auch für uns da. Gerade aus dem Büro sieht man ja, wie das Wasser sich bewegt im Hafen. Wie unser Kutter da mitunter umhergeschleudert wird. Und dadurch sind die Sorgen natürlich bedeutend größer als alle Jahre vorher. Das ist definitiv so.
Eine aktuelle Forschungsstudie der Hochschule Bremen bestätigt diese Sorgen. Demnach zielen die in Wismar zu erwartenden Sturmflutwasserstände zu den höchsten an der deutschen Ostseeküste. Das Projekt untersucht die Folgen des Klimawandels für Wismar. Bürgermeister Thomas Bayer will wissen, was auf seine Stadt zukommt.
Davon verspreche ich mir, dass wir auch wirklich konkrete Maßnahmen daraus ableiten können, die wir dann ebenfalls umsetzen. Aber es sind alles langfristige Prozesse.
Wismar und Hochwasser, das gehört seit Jahrhunderten zusammen. Vor 140 Jahren wurde hier am alten Hafen der bisherige Rekordpegel von 3,06 Meter über normal gemessen.
Die Sorge ist in einer Stadt wie der unsrigen immer da und auch immer da gewesen. Nichtsdestotrotz, es gibt diesen Zusammenhang auch zum Klimawandel. Deswegen ist ja auch in den letzten Jahren immer dann, wenn investiert wurde am Hafen, gleich Hochwasserschutz mit angebracht worden.
Zuständig für den Hochwasserschutz ist allerdings das Land. Doch da stand die Hansestadt bisher nicht auf der Agenda. Das soll jetzt nachgeholt werden, die Gespräche laufen. Bis dahin muss Jan Inniken hoffen, dass sein Hochwasserschutz Marke Eigenbau auch im Ernstfall funktioniert.
Mit ihren lauten Protesten und ihren Treckersternfahrten nach Berlin in den letzten Wochen haben die Bauern eine Sache erreicht. Sie wollten, dass die Politiker mit ihnen reden. Und nicht nur über sie. Und das haben sie geschafft. Heute Agrargipfel im Bundeskanzleramt. 3 Stunden redeten Kanzlerin Merkel und Agrarministerin Klöckner ausschließlich mit Bauernvertretern. Umweltorganisationen waren nicht eingeladen, denn es ging darum, denen zuzuhören, die sich in den letzten Monaten in die Ecke gedrängt fühlen. Das Ergebnis ist vielleicht der Anfang eines Dialogs.
Sie stehen für die eine Seite der Medaille. Umweltschützer, die vor dem Kanzleramt für nachhaltige Landwirtschaft demonstrieren. Gegen die hat auch Landwirt Dirk Andresen nichts, sieht sich aber gleichzeitig bedrängt von Preisdruck und Umweltauflagen.
Wir kriegen eine Düngeverordnung in Deutschland, die uns letztendlich dazu zwingt, weniger zu düngen. Und wir haben praktisch dann weniger Weizen, der backfähig ist. Wir haben das Problem, dass wir letztendlich weniger Geld für den Weizen bekommen.
Umweltschutz und niedrige Preise. Dieser Zielkonflikt brachte der Regierung vergangene Woche Proteste der Bauern ein. Andresen sitzt als Mitinitiator heute beim Agrargipfel im Kanzleramt. Angela Merkel liest aus der Kritik vor allem eines.
Dass sie überhaupt keine Berechenbarkeit mehr sehen für ihre Zukunftsplanungen. Und es waren ja jetzt auch sehr viele junge Bauern mit auf der Straße, die eben im Grunde deutlich gemacht haben, dass sie Landwirte sein wollen, aber dass sie wissen müssen, wo geht das hin.
An Umweltauflagen für die Landwirte beim Düngen und Spritzen ist die Regierung schon durch EU-Recht gebunden. Stattdessen sieht die Agrarministerin nach 3 Stunden Gespräch auch die Verbraucher in der Pflicht.
Wir sind bereit, ohne mit der Wimper zu zucken, für Handys mehrere 100 Euro auszugeben. Aber wir sind im Vergleich, was Nahrungsmittel kosten, sehr, sehr niedrig.
Bauer Dirk Andresen ist nach dem Treffen ernüchtert.
Die Politik hat interessiert zugehört. Das heißt im Grunde genommen, nichts Belastbares ist rausgekommen.
Anders gesagt, ein längerer Dialog zwischen Landwirten und Politik hat wohl gerade erst begonnen.
Und welches Zeitalter hat hier begonnen? Große Fragezeichen, große Aufregung, nachdem die SPD-Basis ihr neues Führungsduo gewählt hat. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Es ist das regierungskritische Team, das gewonnen hat. Und plötzlich stehen so Worte im Raum, die der Koalitionspartner Union gar nicht hören möchte. Nachverhandlungen, Forderungen, sonst was. vielleicht die Auflösung der Koalition. Aber das ist das, was andere Teile der SPD unbedingt vermeiden wollen. Zum Beispiel die SPD-Fraktion, also die Bundestagsabgeordneten der SPD. Die meisten davon hatten sich genau aus dem Grund eine andere Führung gewünscht und müssen jetzt ausloten, wie sie mit dem neuen Duo Esken-Walter Borjans klarkommen.
Verschlossene Türen beim ersten offiziellen Treffen der Fraktionsspitzen nach dem Votum für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Die meisten in der Fraktion sind für den Verbleib in der Regierung. Die Entscheidung der Basis für das regierungskritische Team sorgt für Unruhe.
Wir sollten etwas runterkochen und wir sollten einfach zur Kenntnis nehmen, die Partei hat eine neue Führung gewählt. Das ist der Punkt. Und natürlich wird sie auch ihre Akzente setzen bei der Frage, wie geht es weiter mit der Großen Koalition.
Seit Samstagabend schlagen die Wellen im politischen Berlin hoch. Das designierte Führungsduo will den Koalitionsvertrag nachverhandeln und fordert zum Beispiel 45 Milliarden jährlich für Schulen, Straßen und Klimaschutz. Eine Lockerung der schwarzen Null, das heißt Aufnahme neuer Schulden und eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde. Forderungen, auf die die Union schwerlich eingehen wird. Im Koalitionsvertrag ist zwar ausdrücklich festgeschrieben, nach 2 Jahren zu prüfen, ob aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssten. Eine Neuverhandlung ist aber nicht vorgesehen.
Gespräche ja, aber eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages kann es ja gar nicht geben. Im Übrigen müsste dann die SPD wieder anfangen, das mit ihrer Basis zu besprechen.
Im Willy-Brandt-Haus arbeitet man derzeit an der Formulierung des Leitantrags für den Parteitag ab Freitag. Gelassenheit bei der Opposition.
Ich glaube, dieses ganze Spekulieren, was wäre, wenn, wie sollte, das bringt uns kein Stück weiter. Die SPD hat jetzt diese Woche Zeit, um auf dem Parteitag zu klären, ob sie dieses Land weiter regieren will.
Erst dann weiß man, zu welchen Bedingungen die SPD in der Koalition bleiben will.
83 Millionen Menschen leben in unserem Land. 83 Millionen unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlicher Geschichte, mit anderen Haarfarben, anderem Humor, anderen Hobbys und mit ganz unterschiedlichen Ideen, was sie mögen und was nicht. Wir alle sind zusammen Deutschland, aber nicht alle gehören dazu. Jeden Tag werden Menschen auf offener Straße diskriminiert, weil irgendjemand meint, entscheiden zu dürfen, dass ein anderer Mensch kein Teil unserer Gesellschaft ist. Draußen sein oder drin, in oder out. Wen akzeptieren wir auf Augenhöhe neben uns und warum nehmen sich eigentlich so wenige Leute die rheinländische Lebensweisheit zu Herzen, die da heißt Leben und Leben lassen? Darum geht es bei den deutschen Antidiskriminierungstagen in Berlin. Eine Veranstaltung der Bundesfamilienministerin, die von uns allen ein Umdenken und mehr Offenheit fordert. Wir haben das mal zum Anlass genommen, Ihnen 2 Männer vorzustellen, die jeden Tag gesagt bekommen, dass sie hier in Deutschland nicht dazu gehören.
Also ich selbst höre ganz oft Beleidigungen wie Ölauge, Mohammedaner, Molukke.
Zum Beispiel Kanake, Terrorist wird man auch, vor allem nach terroristischen Ereignissen bezeichnet.
Vor allem gegenüber muslimischen Frauen höre ich ganz oft den Begriff Schleiereule oder Kopftuschlampe. Mein Name ist Dennis Sade-Kirschbaum, ich bin 29 Jahre alt und angehende Lehrkraft für Politik und Philosophie.
Mein Name ist Mullah Çetin, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Jura an der Universität Potsdam. Sei es beim Einkaufen, sei es einfach auf der Straße. Es gibt immer Menschen, die einen komisch behandeln oder beblicken oder auch ab und zu anpöbeln.
Ja, bei mir hat es im Kindergarten bereits angefangen. Ich sehe nicht so phänotypisch deutsch aus, bin aber selbst in der DDR geboren. Meine Eltern sind in der DDR geboren, aufgewachsen. Und bereits im Kindergarten wollten die Kinder nicht mit mir spielen. Die haben immer gesagt, der Inder-Pakistaner, der gehört nicht zu uns. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Baba, was haben wir denn mit Indien-Pakistan am Hut? Und der meinte natürlich, nichts, mein Kind. Ich habe es als Kind nie verstanden, warum ich anders gelesen werde, als ich mich selbst definieren würde. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich besonders freundlich sein muss in der Öffentlichkeit oder besonders oft lächeln sollte, damit Leute keine Angst vor mir haben, wenn sie mich erstmal sehen und noch nicht kennen.
Das war 3 Tage nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. Ich war einkaufen. Wollte einfach nur ein paar Lebensmittel kaufen und plötzlich steht ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar vor mir. Der Ehemann dreht sich um, scheint erschrocken, dreht sich wieder zu seiner Frau um und sagt, jetzt sind die schon überall.
Und dann dreht sich seine Frau zu mir um und wedelt mit der bloßen Handfläche in mein Gesicht und sagt, dann sagst du einfach nicht näher kommen, ich möchte das nicht. Ich bin enttäuscht, sage ich es mal so, von der Gesellschaft, dass sie in diesem Moment nicht zu mir steht, dass niemand, obwohl es in der Öffentlichkeit stattfindet und alle es mitbekommen, dass niemand aufsteht und den Mund aufmacht, sondern dass alle schweigen.
Also ich habe einen jüdischen Nachnamen und ich habe damals im Supermarkt gearbeitet und dann kam ein Kunde in den Laden rein, hat auf mein Namensschild geblickt, mich angeguckt und meinte, weißt du was, aufgrund deines Nachnamens und so wie du aussiehst, erkenne ich, du bist ein orthodoxer Jude und Leute wie euch sollte man umbringen. Und ehe ich mich versehen konnte, hat er mit der Faust ausgeholt, mich versucht zu erwischen und ich konnte Gott sei Dank rechtzeitig ausweichen und mir kamen dann Leute zur Hilfe und die Situation ging glimpflich aus.
Was ich mir wünsche gegen Diskriminierung ist, dass mehr Menschen sich für dieses Thema sensibilisieren, dass mehr Menschen den Mund aufmachen, wenn sie im Alltag Rassismen oder Diskriminierungen erleben.
Und wenn wir dann so argumentieren, naja, Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit, das ist etwas, worum die jüdische oder die muslimische Community sich kümmern sollte, dann lassen wir diese Menschen allein und das sollten wir auf keinen Fall machen.
Darf ich vorstellen, das ist der Grund, warum Dänemark einen Zaun zu uns gebaut hat. 70 Kilometer lang und von Nordsee zu Ostsee alles, um deutsche Wildschweine davon abzuhalten, nach Dänemark zu laufen und dort die afrikanische Schweinepest einzuschlippen. Übrigens, es wird zwar seit Jahren davor gewarnt, aber bisher gibt's bei uns keinen einzigen Fall. Egal. Diese Wildschweine stehen jetzt vor einem Zaun. Heute ist er fertiggestellt worden. Aber wahrscheinlich juckt das die Tiere gar nicht. Denn Wildschweine können nicht nur über Grenzen laufen, sie können auch schwimmen und sich bestens an neue Bedingungen anpassen. Insofern ist der deutsch-dänische Zaun eher ein Problem für die Menschen.
Sie wohnen am Ende Deutschlands. Hinter ihrem Grundstück nahe Jadelund beginnt Dänemark. Wo genau die Grenze verläuft, war für Familie Johansen in den vergangenen Jahrzehnten nie ein Thema. Bis Anfang des Jahres. Da kommen erst die Baumaschinen und dann der Zaun.
Ja, das geht ja ganz fix, ne?
Es wurde also von geredet.
Ja, und zack war er da. Ja. Das ging ja schneller, als wir gucken konnten.
Rückblick. Im vergangenen Juni beschließt das dänische Parlament den Bau des Zauns. Er soll die so wichtige Schweinezucht gegen die afrikanische Schweinepest schützen. Ende Januar steht der erste Pfahl. Die Dänen wollen verhindern, dass infizierte Wildschweine ungehindert die Grenze passieren. Auch nicht über den Hof der Familie Johansen. Es sind nur wenige Privatgrundstücke, die direkt an der Grenze betroffen sind. Für sie ist es kein guter Tag. Aber wir hatten nun mal den Auftrag, den Zaun direkt am Grenzverlauf zu planen. Und das haben wir getan. Nur 2 Kilometer von den Johansens entfernt hat die Baufirma heute das letzte Element befestigt. Nach 10 Monaten Bauzeit steht der Zaun. Über die gesamte Breite zwischen Nord- und Ostsee ragt er 1,5 Meter in die Höhe und 50 Zentimeter in die Erde. Kritiker bezweifeln den Effekt. Wildschweine könnten den Zaun an den offenen Grenzübergängen passieren oder ihn in der Flensburger Förde einfach umschwimmen.
Wir wissen ja eben von den Jägern und von den Behörden, dass eben auch andere Maßnahmen nötig sind, um diese Schweinepest einzugrenzen. Dass der Zaun eben wirklich nur Symbolkraft hat und eher ein Schadenfleisch für das ganze Wildtier hat und auch für die Menschen, die hier vor Ort auf diesen Zaun gucken müssen, als dass es tatsächlich gegen die Schweinepest hilft.
6 Millionen Euro lässt sich Dänemark den Schutzzaun kosten. Mehr als die Hälfte kommt von den dänischen Schweinebauern. Wie lange der Zaun stehen bleibt, wissen auch die Johansens nicht.
Was für uns wichtig ist, dass der Zaun nicht in den Köpfen von den Menschen ist, sondern dass es wirklich das Miteinander wirklich so bleibt, wie es ist. Dass alle Menschen da offen bleiben, so dass das ist das Wichtigste.
Deshalb feiern Deutsche und Dänen hier regelmäßig ihr Grenzfest. Die Familie Johansen stellt dafür im kommenden Jahr Hof und Ländereien zur Verfügung und freut sich bereits auf das grenzübergreifende Ringreiten und Spiele ohne Grenzen.
Und von Norden nach Süden, von Osten bis Westen, wir haben noch die Wetteraussichten für das ganze Land.
Heute Nacht gibt's viele Wolken, die vor allem im Süden und Nordosten auch mal Lücken haben. Ein paar Tropfen oder Flocken am ehesten Richtung Thüringer Wald und Erzgebirge. Am Tag in der Nordhälfte meist dicht bewölkt und gebietsweise regnet es leicht. Richtung Süden abseits regionaler Nebel oder Hochnebelfelder oft freundlich. Am Tag -1 Grad an den Alpen bis 9 Grad an der Nordsee. Dort in der Nacht auf Mittwoch bis 7 an den Alpen bis -7 Grad.
Ich freue mich für Sie, wenn Sie morgen im Süden die Sonne genießen können. Kommen Sie jetzt aber erstmal gut durch die Nacht. Judith Rakers meldet sich dann mit der nächsten Tagesschau gegen 2:20 Uhr. Gute Nacht.